Ja, total schön, dass du da bist. Ganz besonders, wenn du heute zum ersten Mal in unserem Gottesdienst bist, möchte ich dich auch an dieser Stelle nochmal willkommen heißen oder wenn du zum ersten Mal unseren Livestream schaust. Schön, dass du mit dabei bist. Wir hoffen, dass dieser Gottesdienst dich segnet und du ganz viel gute Impulse und ganz viel großartige Dinge von Jesus mitnimmst. Denn darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, hier eine Zeit abzusitzen, sondern etwas von Jesus Christus zu erfahren, zu erleben, ihm persönlich zu begegnen. Und wenn dir etwas wichtig wird heute, dann empfehle ich dir, schreib das einfach mit, reflektier das zu Hause nochmal, nimm die Bibelstellen, die dir wichtig geworden sind, lies sie noch einmal nach. Und wenn du keine Bibel hast, wir haben eine Bibel für dich und würden dir gerne auch am Ende des Gottesdienstes eine Bibel schenken. Ja, was sagt man so an diesem letzten Sonntag in einem Jahr? Das ist ja immer auch so die Gelegenheit, mal zurückzuschauen und zu sagen, dankbar zu sein für das, was geschehen ist. Und ich bin so dankbar für das, was Jesus in 2018 getan hat. Und wenn du ein bisschen davon hören möchtest, was Jesus so an verschiedenen Menschen gemacht hat, getan hat, was er gewirkt hat, dann hast du die Gelegenheit, am kommenden Sonntag, am 6. Januar, einfach mit dabei zu sein. Und da werden einige berichten und erzählen, was Jesus in 2018 in ihrem Leben gemacht hat. Aber ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, um dir zu danken, denn du bist auch jemand, der in 2018 etwas investiert hat. Vielleicht hast du deine Liebe investiert in Menschen, in die Gemeinde. Du hast Gebete investiert, du hast Geld investiert, du hast Zeit investiert, irgendetwas, weil du glaubst, dass dein Investment gut angelegt ist, weil das, was du investiert hast, in jemand anderem oder in einer guten Sache sich entwickeln und entfalten kann. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir ein Ziel haben, dass wir eine Vision haben, der wir folgen. Und letztlich wird auch immer unsere Zeit, unsere Finanzen, unsere Liebe und alles, was wir geben, wird dieser Vision folgen, die wir haben. Eine Vision, die inspiriert sein soll und inspiriert sein kann von dem lebendigen Gott, die nicht irgendeine Vision ist, die wir uns mal irgendwann erdacht haben, sondern ein Plan Gottes für dein und für mein Leben. Und ich habe für dieses Jahresende ein spannendes Thema mitgebracht und ich habe es einfach mal überschrieben mit das große Comeback. Ich dachte, es klingt einfach cool, ne? So dieses Wort Comeback ist ja etwas, was sehr bekannt ist, gerade auch Künstler hoffen ja immer wieder, ein Comeback zu erleben, wenn sie mal in der Versenkung verschwunden sind. Und ich weiß nicht, ob ihr so den einen oder anderen kennt, aber wem sagt dieses Gesicht etwas? Einige machen so, oh, andere sagen, ja, also das ist Heinz-Georg Kramm. Besser bekannt unter dem Namen Heino. Und der hatte jetzt seinen 80. Geburtstag. Und manchmal habe ich ja die Gelegenheit, wenn ich so Dinge vorbereite, dann gucke ich Rentnerfernsehen. Und da werden dann solche Berichte natürlich gebracht. Dann erfährst du gerade, dass Heino 80 geworden ist. Und was ja ich kenne so aus der Jugendzeit, dass er so diesen Enzian und ich weiß nicht, was alles geschmettert hat. Das waren jetzt alles Lieder, die mich persönlich nicht so sehr betroffen haben und nicht so berührt haben. Aber er war in den Charts und das war alles zu einer Zeit, als Willy Brandt noch Bundeskanzler war, als die Hitparade im ZDF lief und er so die Charts rauf und runter bevölkert hat. Und dann wurde es stiller um ihn und dann 8 Jahre, nachdem er seinen Abschied genommen hat, seine Abschiedstournee, hat er ein neues Album rausgebracht. Das hieß Mit freundlichen Grüßen. Und am 15. Februar 2013 schrieb der Kölner Stadtanzeiger freundliche Grüße von Platz 1 der Charts. Das Comeback war gelungen. Und bis heute ist Heino zu hören, teilweise mit etwas anderer Musik. Er hat ein bisschen so auf Pop und Rock umgestiegen, aber sein Comeback ist gelungen. Dieser Mann hat es auch probiert. erinnere ich mich noch dran, weil bei meiner Oma musste, das war die Folter natürlich immer, wenn es dann Mama und Oma so lieb und ja, alle diese Dinge. Sorry, also ich möchte niemanden auf die Füße treten, aber für mich damals war das keine schöne Musik. Aber ich weiß, dass dieser Mann Heinche versucht hat, ein Comeback zu starten und das ist gründlich misslungen. Heute taucht er nur noch in so Klamauk-Filmen auf, die Lümmel von der ersten Bank und solche Dinge, die du dann im Rentnerfernsehen zu Genüge findest. Manche wünschen sich ein Comeback von dieser Gruppe und immer wieder ist da spekuliert worden. Und das mit dem Comeback scheint ja nicht so einfach zu sein. Ja, das kann man sich nicht einfach aussuchen. Ich komme dann mal zurück. Ne? Comeback heißt, ich komme zurück. Und jetzt ist natürlich die große Frage, warum sagt er das alles? Es geht ja nicht um einen Popstar heute. Es geht nicht um Heino, es geht nicht um Heinche oder wen auch immer du in deinem Sinn hast oder von dem du dir ein Comeback wünschst, sondern es geht heute um Jesus. Und es geht um das große Comeback von Jesus Christus. Und Jesus versprach, ich komme wieder. Das hat er mehrfach gesagt. Mehrfach hat er gesagt, ich werde zurückkommen. Du kannst das im Johannesevangelium nachlesen, zum Beispiel in Kapitel 14, Vers 3, in Apostelgeschichte 1, Vers 11 oder auch in der Offenbarung 22. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 11, die möchte ich mal mit uns teilen und du darfst gerne das auch in deiner Bibel dann nochmal nachschlagen. Da spricht ein Engel zu den Jüngern, die Jesus so hinterher schauen, wie er in den Himmel zurückgegangen ist, da wo er hergekommen ist. Und er sagt, ihr Galiläer, sprachen diese Engel die Jünger an. Was steht ihr hier und starrt nach oben? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen. Aber eines Tages wird er genauso zurückkehren, wie ihr ihn gerade habt gehen sehen. Und in der Geschichte der Menschheit ist das ein großes Thema gewesen. Immer, dass Jesus Christus wiederkommt. Du findest das in der Literatur, du findest das in den Gemeinden, in den Dingen, die so überliefert sind. Die erste Gemeinde, die Jünger, die Apostel haben immer darauf gewartet, dass dieser Jesus, den sie in den Himmel teilweise haben fahren sehen, einige waren ja dabei, die haben das gesehen, dass dieser Jesus wiederkommt. Und ich weiß, dass zu meiner Kindheit das ein großes Thema in unseren Gemeinden war. Heute eher nicht. Im Grunde ist dieses Comeback von Jesus ein Nicht-Thema. Und Hand aufs Herz, wer hat heute Morgen beim Frühstück daran gedacht, dass Jesus vielleicht heute wiederkommt? Wer hat überhaupt in 2018 daran gedacht oder sich gewünscht, dass Jesus wiederkommt? Ne? Also es gibt einige. Gut. Das ist eine gute Erwartung. Wie oft haben wir darüber gesprochen, wie oft haben wir darüber nachgedacht, was das bedeutet, wenn dieser Jesus so wiederkommt, wie wir ihn oder die Jünger ihn haben in den Himmel zurückgehen sehen. Und Jesus sagt uns in Matthäus 24, seid also zu jeder Zeit bereit, denn der Menschensohn wird gerade dann kommen, wenn ihr am wenigsten damit rechnet. Und das Interessante ist, dass Gott gar nicht danach fragt, ob du heute Morgen beim Frühstück gesagt hast, Jesus kommt wieder oder nicht. Er kommt, wann er will. Jesus sagt uns auch deutlich, dass wir nicht genau sagen können, dass es keinen genauen Zeitpunkt gibt, den wir kennen, wo Jesus wiederkommen wird. Aber er sagt, er wird dann kommen, wenn ihr am wenigsten damit rechnet. Und das Wiederkommen ist die Aufgabe von Jesus. Es ist nicht unsere Aufgabe, durch irgendetwas die Wiederkunft von Jesu Christi zu beschleunigen oder daran zu arbeiten oder daran zu ziehen. Das ist seine Sache. Er weiß, an welchem Tag er wiederkommt. Aber bereit zu sein, das ist deine und meine Aufgabe. Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Denn die Bibel spricht ja von verschiedenen Zeichen, die eintreten werden, wenn die Wiederkunft Jesu Christi vor der Tür steht, die also diesem vorausgehen werden. Und obwohl wir die Bibel so gut kennen, obwohl wir so viele schlaue Bibelkommentare haben, obwohl wir so viele großartige Theologen haben, die das Ganze rauf und runter studiert haben, können wir nicht genau sagen, wie das Ganze abgehen wird. Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 36, den Tag und die Stunde weiß allein mein Vater. Und immer wieder versuchen natürlich Menschen, die Prophetien und die Zeichen, die wir in der Bibel finden, so zusammenzubauen und daraus einen Ablauf zu gestalten, wie das Ganze wohl laufen könnte. Und da gibt es die interessantesten Dinge. Du musst nur mal im Internet nach Apokalypse suchen. Apokalypse ist ein Begriff ja letztlich für das, für die letzte Zeit, wo Gott in dieser Welt einige sehr, sehr herausfordernde Dinge tun wird und wo auch dieses Zeitalter, in dem wir leben, einem Ende zugeht. Und da gibt es so viel Nebel, so viele verschiedene Theorien, verschiedene Theologien. Und dieser ganze Nebel lenkt uns alle ab von dem Wesentlichen, von dem Eigentlichen, von dem Interessanten, von dem Jesus, der wiederkommen wird, von dem Jesus, der im Zentrum jeder Theologie stehen muss, der im Zentrum jeder Gemeinde, der im Zentrum deines Lebens stehen soll. Von diesem Jesus lenken so viele Dinge ab. Das Wesentliche ist Jesus Christus. Er kommt wieder. Die Bibel, die enthält keinen genauen Fahrplan. Du kannst dich nicht hinstellen und dann irgendwie so wie am Bahnhof gucken, so, also Jesus kommt dann und dann ist dieses und dann ist jenes und das wird am so und so vielten und am so und so vielten sein. Du wirst keinen Fahrplan finden, aber du wirst einen Heilsplan finden. Einen Plan, wie Gott mit dir, mit mir und mit dieser ganzen Welt, auch mit dem Volk Israel, wie er Heil bringen möchte und wie er Menschen retten will. Und die Bibel will uns aufzeigen, wie wir uns heute mit diesem lebendigen Gott versöhnen können. Und sie ermutigt uns, diesen Jesus kennenzulernen und keine Spekulationen anzustellen. Ich möchte euch eine Übersicht mitbringen und möchte sagen, das ist eine von den möglichen Abläufen, die so im Umlauf sind. Jeder kann natürlich die Bibel studieren und kann in die Bibel hineinschauen und feststellen, okay, was kann ich daraus lesen? Was sagt Gottes Geist mir? Welche Dinge entdecke ich? Was gibt so Dinge, die überall zu sehen sind? Auch in jeder der Theorien, die aufgestellt sind. Und es gibt so viele Gemeinsamkeiten dort. Und eine davon ist dieser Ablauf. Wir haben hinter uns hier vier Kerzen. Und diese vier Kerzen sind ein Symbol für die Ankunft Jesu. Wir feiern mit diesen vier Kerzen die Adventszeit und damit auch die Geburt von Jesus. Und das ist dieses erste Kommen Jesu, was dann endete in seinem Tod am Kreuz. Jesus ist für dich und für mich ans Kreuz gegangen. Die Bibel sagt, er ist vom Himmel gekommen, weil er uns liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, hat Gott jeden Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und mit dem Weggehen Jesu in den Himmel zurück beginnt die Geschichte der Kirche und der Gemeinde Jesu auf dieser Erde. Bis dahin gab es gar keine Gemeinde, es gab gar keine Kirche. Die Kirche ist etwa 2000 Jahre alt. Und in dieser Zeit leben wir. Und dann sagt die Bibel, Jesus kommt zurück. Jesus kommt einmal zurück in den Wolken und das werden wir uns heute anschauen. Da werde ich einige Bibelstellen mit euch teilen. Er kommt zurück, um die zu holen, die ihn lieben. Das steht hier mit dem zweiten Kommen, wo die Entrückung stattfindet. Und dann spricht die Bibel auch von einer Zeit, die über diese Erde kommt, die 7 Jahre dauern wird, die schlimmste Zeit ist, die diese Erde jemals erlebt hat oder auch erleben wird. Diese Zeit endet mit der endgültigen Wiederkunft von Jesus. Einmal kommt er in den Wolken und holt die, die er liebt und die ihn lieben. Und dann kommt er für alle sichtbar zurück auf dem Ölberg. Und dann beginnt das Reich Gottes auf dieser Erde. Dann beginnt eine Zeit, wo Jesus Christus, wo Gott regiert, und das ist das tausendjährige Reich oder das Millennium. Es gibt sicherlich einige Menschen in der Menschheitsgeschichte, die versucht haben, ein tausendjähriges Reich zu bauen, aber kein Mensch kann sowas tun, sondern nur Gott. Ja, und danach, sagt die Bibel, wird es nochmal eine kurze Zeit geben, wo Menschen nochmal herausgefordert werden, wo sie geprüft werden, ob sie wirklich bei diesem Gott bleiben. Und danach beginnt die Ewigkeit und danach berichtet uns die Bibel nicht mehr genau, welche Abläufe sein werden, sondern es heißt dann, und dann werden wir bei dem Herrn sein für alle Zeit. Und was niemand gesehen hat, was niemand sich vorstellen kann, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben, die an ihn glauben, die ihn nachfolgen. Und egal, ob du jetzt an diesen Ablauf glaubst oder an einen anderen Ablauf, den du irgendwo findest, alle sagen, Jesus kommt wieder, Jesus hat die Kontrolle über die Welt nicht verloren, Jesus wirbt um jeden Menschen und möchte, dass jeder Mensch ihn kennenlernt. Und wenn auch manches Leid auf dieser Welt geschieht, möchte Gott dir in diesem konkreten Leid und in dieser konkreten Situation persönlich begegnen. Und er möchte dich persönlich retten. Das ist der Unterschied übrigens auch der Erwartung, die wir an den Messias, an diesen Erlöser haben, im Vergleich zum jüdischen Volk. Die Juden haben immer erwartet und sie sagten auch, ja, wir haben gedacht, du würdest Israel retten. Sie haben gar nicht so sehr an den Einzelnen gedacht, sondern nur an die ganze Nation. Und das ist eine sehr unterschiedliche Erwartung, die kommen wird. Und die wird mit dem tausendjährigen Reich, wird diese Erwartung erst in Erfüllung gehen. Dann nämlich, wenn die Gemeinde Jesu nicht mehr auf dieser Erde ist, wenn sie entrückt ist, dann wird wieder Gott durch das Volk Israel das Heil über diese Erde bringen. Und was auch alle Theologien darüber sagen, ist, die Erde wird einmal untergehen, also es wird so ein Ende geben, aber Gott wird etwas Neues schaffen, etwas Vollkommenes. Und die Frage ist ja, was hat dieser Ablauf und was haben diese Dinge jetzt alle mit mir zu tun? Was interessiert mich das? Ja, ich meine, lass Gott doch machen, was er will, lass ihn doch dieses und jenes tun, ich lebe mein Leben und dann ist doch alles gut. Und wenn du bisher mit Jesus nichts zu tun hattest und er auch nicht eine lebendige Beziehung oder du eine lebendige Beziehung zu ihm hast, da wird das nächste Kommen von Jesus Christus für dich auch uninteressant sein. Es wird dich gar nicht betreffen, sondern er nimmt die mit, die mit ihm verlobt sind, die ihn lieben, die ihn aufgenommen haben, die gesagt haben, Jesus, sei du mein Herr. Bei dem Comeback von Jesus sind nur die dabei, die ihn lieben. Und erst danach, nach diesen 7 Jahren, wird er für alle Welt sichtbar wiederkommen. Diese ganzen Erzählungen darüber und auch dieses, ja, bist du bereit, wenn Jesus kommt, das löst ja unterschiedliche Dinge in uns aus. Ich weiß nicht, was das bei dir auslöst. Ob du sagst, ist mir doch egal, oder du sagst, also ganz ehrlich, also wenn Jesus jetzt heute Morgen gekommen wäre, letzte Woche habe ich da so ein paar Dinge angestellt, die waren nicht so prickelnd. Ich hätte die gerne noch in Ordnung gebracht. Und ich muss sagen, dass ich früher große Angst davor hatte. Ich habe das im Kindergottesdienst immer gehört und ich hatte immer die Angst, dass ich nicht bereit bin, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und heute weiß ich, das hat etwas zu tun gehabt mit einer fehlenden oder einer falschen Beziehung zu Jesus Christus. Diese Angst. Denn die Bibel sagt uns, in der Liebe, auch in der Liebe zu Gott und in der Liebe zu Menschen, in der Liebe gibt es keine Angst. Die Liebe vertreibt die Furcht und die Angst. Und Liebe gibt's nur da, wo eine enge Beziehung ist. Liebe kannst du nie für dich behalten. Liebe ist immer etwas, das sich auf ein Gegenüber richtet. Auf Jesus, auf den Vater im Himmel, auf den Heiligen Geist und auf deinen Mitmenschen oder wer auch immer in deiner Umgebung ist. Und deswegen hatte meine Angst etwas mit einer fehlenden Beziehung zu Jesus zu tun. Ich war fromm aufgewachsen, habe die ganzen Geschichten gehört, habe aber keine lebendige Beziehung zu Jesus gehabt. Und deshalb konnte ich mir auch nicht klar sein darüber, dass Jesus mich mitnimmt. Aber weißt du, wenn deine Beziehung zu Jesus stimmt, dann kann uns unser Gewissen nicht verklagen. Du wirst nicht perfekt sein. Du wirst auch heute wieder in Gedanken oder in Worten oder vielleicht sogar mit Taten Dinge falsch machen. Und trotzdem will Jesus dich haben. Trotzdem will Jesus dich mitnehmen, weil er dich liebt. Er nimmt das mit, was er liebt und das, was ihn liebt. Das ist wie mit einer Hochzeit. Ja, der Bräutigam nimmt nicht irgendeine x-beliebige Frau mit. Er nimmt seine Braut mit. Das ist der Trick. Darum geht es bei einer Ehe. Darum geht es bei einer Beziehung zwischen zwei Menschen. Ich nehme die Person mit, die ich am meisten liebe, für die ich leben und sterben will. Kurz vor unserer Ehe, da hatte Christine einen Unfall. Und die hatte eine ziemlich dicke Beule hier oben am Kopf. Hätte ich jetzt sagen können, Beule, habe ich nicht gewollt. Du bleibst da, ich suche mir eine andere. So ein Quatsch. Selbst wenn ein Bein abgewesen wäre oder irgendwas anderes, ich hätte sie doch genommen. Und so ist es mit Jesus. Jesus nimmt dich mit, auch wenn du Beulen hast, auch wenn mal was abgeht oder wenn Dinge nicht in Ordnung sind, weil er dich liebt, weil er dich will. Jesus sehnt sich danach, dich und mich mitzunehmen. Und ich wollte unbedingt meine Frau und will unbedingt mit ihr zusammenleben, auch heute noch. Das ist wichtig, weil Liebe da ist. Und wo Liebe ist, da ist der Wunsch nach Zusammensein, nach Gemeinschaft, nach Intimität, nach Miteinander. Und das ist die andere Möglichkeit, die du haben kannst, wenn du an die Wiederkunft von Jesus denkst, dass es irgendwie warm um dein Herz wird und du sagst, Mensch, Jesus, das wäre cool, wenn du kommen würdest. Dann habe ich das ganze Elend, was vielleicht noch vor mir liegt, dann hinter mir. Und ich darf mit dir ewig eine Zeit erleben, die großartig ist. Und das möchte er. Und ich will mit uns einmal einen etwas längeren Text aus dem 1. Thessalonicher Brief zeigen, der davon spricht, von diesem ersten Wiederkommen Jesu, wo er die mit sich nimmt, die ihn lieben, die auf ihn warten. Und wir lesen im 1. Thessalonicher im 4. Kapitel ab Vers 11, ich lese dann bis Vers 18 und dann auch nochmal aus dem nächsten Kapitel die Verse 1 bis 11. Und das ist jetzt ein etwas längerer Abschnitt und ich wünsche mir, dass wir heute schaffen, so von der Zeit her, dass wir durch diese Verse einmal ein bisschen durchgehen und mal schauen, was das bedeutet. Was bedeutet das konkret für dich und für mich? Kommen wir nun zu der Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Es liegt uns etwas daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird. Damit ihr nicht um sie trauert, wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Nun, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben und dass er auferstanden ist. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt. Außerdem können wir unter Berufung auf ein Wort des Herrn versichern, dass sie uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, in keiner Weise benachteiligt werden. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Erzengels oder eines Engelsfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind. Danach wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind. Wir werden mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen, und dann werden wir für immer bei ihm sein. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Zur Frage nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen dieser Ereignisse brauche ich euch nicht zu schreiben, Geschwister. Schön wär's, ne? Der schreibt hier das so selbstverständlich, dass sie einfach sagen, ja, das ist uns doch klar, wann das sein wird oder wie das Ganze sein wird. Ihr selbst wisst ja ganz genau, dass jener große Tag des Herrn so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis und deshalb wird euch jener Tag auch nicht überraschen. Ab Vers 9. Denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu, im Gericht verurteilt zu werden. Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wenn ihr, wie ihr es ja jetzt schon tut. Diese Verse beschreiben uns, wie das Ganze so vor sich gehen wird mit der sogenannten Entrückung. Ne? Entrückung bedeutet, dass diejenigen, die da sind, diejenigen, die mit Jesus Christus leben, dass diejenigen, die Jesus in ihrem Herzen tragen, die ihm nachfolgen, dass die bei der Wiederkunft von Jesu entrückt werden, also sozusagen hochgehoben, ihm entgegen in die Wolken. Und Paulus schreibt das an die Gemeinde in Thessalonich. Der Thessalonicher Brief ist wahrscheinlich sogar der allererste Brief des Paulus, den wir haben, also der älteste vorhandene Brief, den er geschrieben hat. Und er schreibt hier, kommen wir mal zu der Frage, was passiert eigentlich mit denen, die schon gestorben sind? Was ist mit denen, wenn Jesus Christus wiederkommt? Offensichtlich, und er benutzt ja auch hier das Wort Hoffnung, er sagt, es geht ja uns anders als denen, die keine Hoffnung haben. Offensichtlich war in dieser Gemeinde eine Hoffnungslosigkeit und er möchte Gewissheit geben, er möchte Hoffnung hineinbringen. Und das ist eine ganz entscheidende Frage des Christentums. Was passiert eigentlich mit mir, wenn ich gestorben bin? Diese Verse geben uns Hoffnung. Hoffnung im Unterschied zu Glauben. Was ist der Unterschied? Hoffnung ist etwas Zukünftiges und Glaube ist etwas, was das Hier und das Jetzt betrifft. Im 1. Korinther 13 lesen wir, nun aber werden bleiben, also für immer bestehen, der Glaube, die Hoffnung und die Liebe. Der Glaube betrifft das Hier und Jetzt und die Hoffnung das Zukünftige. Wir glauben zum Beispiel, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld, für unsere Sünde und dass sein Blut ausreicht, um uns reinzuwaschen, um uns zu Menschen zu machen, die zu ihm gehören. Wir glauben, dass wir Kinder Gottes sind und ihm gehören. Das können wir jetzt schon haben. Das kannst du jetzt auf dieser Erde haben. Du kannst auch das ewige Leben jetzt schon auf dieser Erde haben. Der Glaube ist eine Gewissheit, die sich nicht an sichtbaren Dingen festmachen lässt, sondern eine tiefe innere Überzeugung, die durch Gott gewirkt ist, die aus seinem Wort kommt, die aus seinem Geist kommt, die auch aus den Erlebnissen kommen, die wir mit Gott haben. Wir glauben, dass Christus gestorben und auferstanden ist. Wir glauben, dass er uns den Heiligen Geist hier gelassen hat. Wir glauben, dass er unsere Schuld vergibt und uns zu seinen Kindern macht. Wir glauben, dass er ewiges Leben gibt und dass er sich hier auf dieser Erde zeigen wird. Und wir glauben, dass unser Leben im Himmel weitergehen wird. Aber unsere Hoffnung ist es, dass wenn wir ihn sehen, dass wir verwandelt werden, dass wir ewig bei ihm sein werden und dass wir ein besseres, ein anderes Leben haben nach unserem Tod. Unsere Hoffnung ist es, dass Jesus wiederkommen wird. Weil du kannst so viel beten und so viel glauben, und du wirst es nicht schaffen, dass Jesus jetzt in diesem Moment wiederkommt. Deswegen ist es eine Hoffnung, die sich auf etwas Zukünftiges bezieht, was wir selber nicht beeinflussen können. Nicht durch noch so viel Gebet oder was auch immer. Und trotzdem ist in dieser Hoffnung ganz viel Kraft. Die Bibel sagt, wer hofft, der wird nicht untergehen. Dem wird es nicht irgendwie am Ende schlecht gehen, sondern der, der hofft, der hat Zukunft. Jesus hat versprochen, wiederzukommen und uns zu holen, damit wir dort sind, wo er ist. Und diese Kombination aus Glauben und Hoffnung macht letztlich unseren Glauben aus, das ganze christliche Fundament aus. Wir glauben, dass dieser Jesus gekommen ist und dass er für uns gestorben ist. Und wir haben eine Hoffnung auf eine Zukunft, die nicht aufhören kann. Ich habe gerade vor kurzem noch einen Artikel gelesen, der die Hoffnung der Deutschen beschreibt. Und eine der größten Hoffnungen, die sie haben, ist, dass sie eine Rente haben, die ausreicht, um ihr Leben im Alter zu finanzieren. Über, ich glaube, 60% der Deutschen hoffen das. Eine Hoffnung für ein Leben auf dieser Erde. Eine Hoffnung für den letzten Zeitabschnitt unseres Lebens. Die Hoffnung, von der die Bibel spricht, geht über das hinaus. Sie geht über deine Rente hinaus. Sie geht in das ewige Leben hinein. Und wenn wir unser Leben sehen und vielleicht einfach mal hier diese Strecke so sehen, die hier an diesem Pult ist, dann ist mein Leben dieser Punkt hier. Egal wie lang es sind, ob es 100 Jahre sind oder nur 2 Jahre, die ich auf dieser Erde leben darf. Aber eine unendliche Strecke, die weitergeht und kein Ende findet, ist das ewige Leben, was danach ist. Und wenn deine Hoffnung auf diesen Punkt gerichtet ist, dann ist sie auf etwas Vergängliches gerichtet. Auf etwas, was wichtig ist für uns hier auf dieser Erde. Ich bin kein Freund davon, nicht über Altersversorgung nachzudenken und so weiter. Aber wenn das meine Hoffnung ist, wenn das das Einzige ist, was mein Leben bewegt, dann lebe ich an der Ewigkeit vorbei. Was ist denn deine Altersversorgung für die Ewigkeit? Was ist denn deine Garantie für die Ewigkeit? Jesus Christus sagt, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Die Garantie dafür ist Jesus Christus alleine, der lebendige Gott, niemand anders. Nicht deine Gebete, nicht dein Geld, was du gibst, dein Einsatz, sondern Jesus alleine ist die Garantie, dass wir das ewige Leben haben. Ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und es im Überfluss habt. Und das wird so an den Rand gedrängt, auch in unseren Gemeinden. Hast du mal mit Menschen gesprochen, die eigentlich vor dieser Ewigkeit stehen? Was ihre größte Hoffnung ist? Vielleicht die größte Hoffnung, noch eine OP zu kriegen, die ihr Leben noch etwas verlängert? Und ich rede nicht nur von deinem Nachbarn oder von den Menschen, die Jesus nicht kennen, sondern auch von Menschen aus unserer Gemeinde oder aus anderen Gemeinden. Wir haben vor kurzem mitbekommen, dass Bernd Schewen, der 65 Jahre, glaube ich, alt wurde, diese Hoffnung jetzt sieht. Was ich überall höre, ist, wie schrecklich, wie schlimm. Und ich glaube, dass es auch für die Hinterbliebenen ein ganz, ganz großer Verlust ist. Aber er hat diese Hoffnung, an der er festgehalten hat, jetzt als Realität. Und ich glaube, wir müssen uns dieser Realität stellen, dass nicht alle 100 werden. Und dass manchmal auch Menschen sehr jung sterben werden. Und wir können da so 2 falsche Wege gehen. Nämlich einmal den Weg, dass wir versuchen, uns selber zu erlösen, uns besser, immer besser zu machen, um Gott zu gefallen. Und der zweite falsche Weg ist, sich so einzurichten, als ob diese Erde unsere ewige Heimat wäre. Als ob diese Erde der Ort wäre, an dem wir ewig bleiben würden. Beides ist falsch. Du kannst dich nicht besser machen und du kannst auch diese Erde nicht zu einem ewigen Ort machen. Beides kann nur Gott und beides wird Gott machen. Gott wird eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen. Gott schafft neue Menschen, die ewig leben können. Wir werden eh alle ewig leben. Die Frage ist nur, wo? Ob bei Jesus oder weit weg von ihm. Und meine Aufgabe ist es nicht, mich selber zu erlösen. Und meine Aufgabe und mein Ziel ist es auch nicht, ewig auf dieser Erde zu sein, sondern mein Ziel ist es, bei Jesus zu sein. Christine und ich, wir haben vor unserer Ehe schon darüber gesprochen, was ist eigentlich, und das ist ja eigentlich komisch, das machst du ja normalerweise nicht, wenn du gerade vor deiner Zukunft stehst. Was ist eigentlich, wenn einer von uns mal nicht mehr wäre? Und wir haben beide Momente gehabt in unserer Ehe, wo wir loslassen mussten, wo wir sagen mussten, Gott, wir werden die Zeit miteinander verbringen, die du uns schenkst, und die werden wir dankbar verbringen. Das ist eine Leihgabe von dir. Und wenn du es für richtig findest, dass jemand abberufen wird, dann werden wir trauern. Wir werden auch den anderen vermissen. Aber es ist dein Plan. Und es ist bis heute so, dass 100% aller Menschen sterben. Weißt du das? 100%. Also wenn du irgendwo sicher sein willst, dann kannst du sicher sein, dass du eines Tages sterben wirst. Und Paulus macht uns Hoffnung auf diese großartige Zukunft, die danach kommt. Und von dieser Hoffnung spricht er. Und ich liebe es, über diese Hoffnung und über diese Zukunft nachzudenken. Manchmal mache ich so Witze über den, nicht über den Himmel, sondern das, was wir da erleben. Christine hat zum Beispiel mal gesagt, im Himmel werde ich eine eigene Rennbahn haben und da werde ich Auto fahren, ganz wild, ganz schnell, ohne Blitzer, ohne sonst irgendwas. Und ich habe gesagt, ich werde eine ganze Ewigkeit mit dir fahren und wir werden eine ganze Ewigkeit Wettrennen fahren. Im Himmel gibt es aber auch ein tolles Buffet, an dem ich mich erfreuen werde und da werde ich eine ganze Ewigkeit dran essen. Und es gibt tolle Urlaubsorte. Also glaub mir, alles, was wir hier schön finden, ist nur ein Schatten von dem, was einmal sein wird. Und ein Schatten hat keine Farbe, er hat kein Aussehen, er hat keinen Geschmack, er kann nicht reden, er kann nichts. Ein Schatten ist nur ein Abklatsch von dem Wirklichen. Du wirst im Himmel etwas Wirkliches, etwas Großartiges erleben. Und darüber können wir sprechen. Und darüber gab es so Durcheinander bei den ersten Christen. Die haben gesagt, ja, was wird denn eigentlich sein, wenn die verstorben sind, werden die auch irgendwie bei Jesus sein? Werden die das verpassen, wenn Jesus Christus jetzt kommt? Und der Paulus sagt, nee, die werden das nicht verpassen. Ich will euch darüber informieren. Sie werden dabei sein. Sie werden all das erleben. In Vers 15 heißt es, es wird so sein, dass Jesus herabkommt, dass die Toten auferstehen und dass es dann eine Entrückung geben wird der Toten und der Lebenden. Das heißt, diejenigen, die bisher gestorben sind, die alle an Jesus geglaubt haben, auch der Bernd Schewen, die werden dabei sein bei dieser Auferstehung in Anführungsstrichen der Toten. Und Jesus wird uns alle, die zu ihm gehören, egal ob sie noch leben oder ob sie schon verstorben sind, zu sich entgegenrücken. Und dann spricht die Bibel von einem großen Hochzeitsmahl, das stattfinden wird. Das Hochzeitsmahl des Lammes, wo wir alle miteinander Hochzeit feiern, wo wir diese unzählbare Menge von Menschen sehen, die vor dem Thron Gottes steht. Und in Vers 16 und in Vers 17, da sehen wir, was geschehen wird. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und die Stimme eines Engelsfürsten und der Schall der Posaune Gottes wird zu hören sein. Und daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen im Glauben, die an Jesus Christus gestorben sind und danach wir, die Gläubigen, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, wir werden mit ihm zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen und werden bei ihm sein für alle Zeit. Tröstet euch mit dieser Gewissheit. Was dieses Wort trösten hier bedeutet, da ist dieses griechische Wort, was wir auch so von Beistand kennen, so von Anwalt, dieses Paraklein wird dort verwendet. Und das heißt sowohl ermutigen als auch ermahnen. Und da kannst du es im Deutschen so schlecht übersetzen. Und mit diesen Worten sollen wir uns ermutigen, wir sollen uns Trost geben, aber wir sollen uns auch darauf hinweisen, hey, wie lebst du? Wie ist dein Leben? Und damit möchte ich abschließen und uns drei Punkte mitgeben. Eine Hoffnung, die wir haben. Eine Hoffnung, die Gott uns gibt. Unsere Hoffnung hat eine Grundlage. Und diese Grundlage ist die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und die Bibel sagt, so wie Christus von den Toten auferstanden ist, werden auch wir von den Toten auferstehen, werden auch wir ein neues Leben haben. Das sagt uns der Römerbrief. Das sind nicht menschliche Versprechungen. Menschliche Versprechungen enttäuschen dich. Und vielleicht denkst du auch, ja, dieser Jesus hat zwar gesagt, er kommt zurück, aber er kann das eh nicht einhalten. Die Bibel sagt uns, jedes Wort, was Gott gesprochen hat, ist Geist und Leben und ist Wahrheit und wird nicht untergehen. Eher werden Himmel und Erde vergehen, als dass meine Worte vergehen, sagt Jesus Christus. Und diese Hoffnung beruht nicht auf irgendwelchen frommen Worten, sondern diese Hoffnung beruht auf dem Wort Gottes, auf einer Tat Gottes, dass er am Kreuz für alle Menschen gestorben ist. Jesus ist von den Toten auferweckt worden. Er hat unsere Schuld, unsere Sünde vergeben und uns diese ewige Hoffnung eröffnet. Unser Leben hier auf dieser Erde ist nur der Anfang von einem ewigen Leben. Das Leben hier mit Jesus ist erst der Anfang für dich. Und unsere Hoffnung hat ihre Ausrichtung auf die Ankunft des Herrn. Andreas, wenn du möchtest, kannst du. Wenn wir glauben, dass wir mit Jesus Christus leben, dann glauben wir auch, dass er wiederkommt und dass wir einem Ereignis entgegenstehen entgegensehen, was nicht ein Hirngespinst ist, sondern etwas, wo Jesus Christus wiederkommt. Wo er kommt und uns holt. Und diese Hoffnung geht weiter. Es ist das Ziel von allem, was Gott tut, dass wir Jesus begegnen. Das ist immer das Ziel Gottes, dass wir in Beziehung mit ihm leben, dass wir ihm begegnen und dass wir diese Begegnung nicht mehr aufhören und diese Begegnung ewig bleibt. Ein super Bild, wie die Toten auferstehen, wie die Lebenden Jesus entgegengerückt werden, sich alle in der Luft begegnen und eine gemeinsame Zeit erleben, die nie wieder aufhört. Das ist die Hoffnung, die Jesus hat. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Das ist die Hoffnung, die du haben kannst. Und die ist einzig und allein in einer Person begründet, in Jesus selber, in ihm. Es gibt keine Trennung mehr von ihm. Wenn wir das erleben, dann ist unsere christliche Hoffnung zum Ziel gekommen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Was kannst du jetzt tun? Was kann ich tun? Weißt du, wenn ich diese Hoffnung sehe, dann beeinflusst diese Zukunft mein Leben heute ganz massiv. Weil ich kann ja meine Weichen stellen. Will ich mich mehr auf meine irdische Lebenszeit konzentrieren, auf die restlichen Jahre, die ich noch habe? Oder stelle ich Weichen für die Zukunft? Stelle ich Weichen für das, was uns bevorsteht, was jeder Mensch erleben wird? Du kannst entscheiden, ob du den Auftrag von Jesus erfüllen möchtest. Du kannst auch heute entscheiden, ob du diesen Jesus annehmen möchtest. Und du sagst, ich bin so weit weg von ihm. Und wenn er jetzt wiederkommt, dann bin ich garantiert nicht dabei. Aber weißt du, dass du das sein kannst? Dass heute der Tag ist, wenn du seine Stimme hörst, dass du ihm begegnen kannst? Du musst nicht warten, bis Jesus wiederkommt, sondern du kannst heute ihm begegnen. Und ich möchte für uns beten und mit uns beten. Vielleicht machen wir die Augen zu und möchte einfach mal fragen, wer möchte Jesus Christus ganz neu begegnen? Wer hat den Wunsch, Jesus neu zu begegnen? Du darfst deine Hand heben, musst nicht aufstehen oder irgendetwas tun. Dankeschön. Lass uns gemeinsam aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Hoffnung gibt. Dass du der bist, der Erlösung, Befreiung von Schuld und neues Leben schenkt. Dass du der bist, der wiederkommen wird. Dass du der bist, der darauf wartet und der sich am meisten danach sehnt, mit uns Gemeinschaft zu haben. Lass diese Hoffnung, Herr, lass diese Sehnsucht auch in unsere Herzen kommen. Ich bitte dich ganz besonders für diejenigen, die sich gemeldet haben und sagen, sie möchten eine neue Begegnung mit dir. Schenke diese Begegnung noch in diesem Jahr, Herr, bevor das neue Jahr beginnt. Und lass alle gemeinsam hineingehen mit einer großen Hoffnung in das Jahr 2019. Herr, wir wollen hoffen und wir wollen daran festhalten, dass du Menschen begegnest und dass wir einen Auftrag haben, dass du Menschen erneuerst. Und dass du wiederkommen wirst und dass wir dabei sein werden. Danke, Jesus. Ich ehre dich. Ich preise dich. Amen. Und wenn du den Wunsch hast, noch mit jemandem zu beten oder jemandem zu sprechen, dann mach das ruhig nach diesem Gottesdienst. Denn wir werden gerne uns die Zeit nehmen und ja auch persönlich mit dir sprechen und die Dinge, die dich bewegen, vor den lebendigen Gott bringen. Das gilt auch für dich aus dem Internet. Du kannst auch gerne uns schreiben über die Kontaktkarte. Gott segne euch.